Österreich ist ein Land der Wiesen und Weiden. Das Grünland mit insgesamt 1,3 Millionen Hektar macht knapp die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche aus. Die Nutzung erfolgt in mannigfaltiger Weise, von der extensive Wiese und Hutweide bis hin zum intensiv genutzten Wirtschaftsgrünland. Die abgestufte Nutzung des Dauergrünlandes ist eine Bewirtschaftungsmethode, die sowohl der Wirtschaftlichkeit und der Ertragssicherheit des Betriebes als auch der Ökologie und Biodiversität Rechnung trägt. Und dieses Konzept möchten wir heute näher beleuchten. Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der Habeleffer und bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf meinen Kollegen Dr. Walter Staats aus unserem Bio-Institut zu diesem spannenden und zukunftsträchtigen Thema bei mir begrüßen. Lieber Walter, herzlich willkommen.
Danke, Andreas.
Wenn wir über Biodiversität sprechen, dann müssen wir schon sehen, dass wir in den letzten Jahren einiges davon auch im Grünland verloren haben und dass wir neue Konzepte brauchen. Und eines dieser zukunftsträchtigen Konzepte ist mit Sicherheit der abgestufte Wiesenbau im Grünlandbereich, am Grünlandbetrieb. Ich gehe auch davon aus, dass im nächsten ÖPUL einiges davon wieder zu finden sein wird. Und deswegen möchten wir dieses Thema beleuchten. Walter, vielleicht kannst du uns einmal das Konzept des abgestuften Wiesenbaus ein bisschen erklären. Was bedeutet das eigentlich?
Also die Idee ist ja schon sehr alt und haben ja schon viele Forschende oder Personen, die mit dem Dauergrünland zu tun gehabt haben, geprägt. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich habe am Betrieb unterschiedliche Flächen, die unterschiedliche Qualitäten aufweisen, sei es vom Boden, sei es von der Hanglage, sei es von der Exposition her.
Also wir reden vom Grünland.
Wir reden vom Grünland, ja. Und nicht jeder Standort ist in der Lage, dieselbe Qualität und Menge zu leisten. Weil einer der Haupteinflussfaktoren, der den Grünlandertrag maßgeblich bestimmt, ist die Wasserversorgung. Mhm. Grünland ist die wasserbedürftigste Kultur, die wir in Mitteleuropa kennen. Also wir haben eine sehr wasserverschwenderische Kultur. Also Gras braucht fürs Wachstum sehr viel Wasser, also man kann ungefähr im Mittel sind das 600 Liter, die für einen Kilogramm Trockenmasse Grünland gebraucht wird, also benötigt dieses Grünland zum Wachsen, also dieses Wasser. Also es ist eine enorme Menge. Und jetzt kommt es da halt drauf an, wenn es nicht permanent Niederschlag gibt, dann hängt es von der Bodenqualität, von der Bodenmächtigkeit, vom Speichervermögen des Bodens ab, wie viel Wasser kann der puffern, wie viel Wasser kann der speichern bis zum nächsten Niederschlag. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen seichgründigen Boden habe, dann nutzt mir das nichts, wenn ich den noch mehr dünge und noch mehr nachsehe. Es wird dort, wenn das Wasser knapp wird, nicht mehr wachsen können, weil das Wasser dann der begrenzende Faktor ist.
Und es geht jetzt also darum, dass ich meine Nutzungsintensität auf die Standortfähigkeiten, Bedingungen bestmöglich abstimme. Das heißt, eher Standorte, die nicht so gute Bedingungen haben, nehme ich in der Intensität der Bewirtschaftung zurück. Und dort, wo es zulässt, hohe Intensität zu fahren, fahre ich hohe Intensität. Warum? Weil ich am Betrieb gutes Futter brauche, oder?
Genau. Also das ist eben, ich versuche eigentlich die Voraussetzungen, die der Standort, die der Boden mitbringt, optimal zu nutzen. Der Dünger ist natürlich auf einem tiefgründigen, mächtigen, gut versorgten Boden natürlich viel effizienter und leistungsfähiger ausgebracht und kann hier das im Pflanzenwachstum viel besser umsetzen als auf einem kargeren oder extensiveren Boden. Das ist einmal der eine Aspekt der Boden. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass wir in Österreich Betriebe und hier vor allem in der biologischen Landwirtschaft auch Betriebe haben, die deutlich unter 2 Großvieheinheiten am Hektar liegen und hier auch noch zusätzlich hinzukommt, dass die Wirtschaftsdüngermengen, die am Betrieb zur Verfügung sind, begrenzt sind.
Also das heißt, ich habe
ein zweiter Limitierungsfaktor sozusagen.
Die Nährstoffversorgung des Bodens, wenn ich mit der Gießkanne jeden Hektar gleich düngen würde, dann bin ich nicht effizient.
Genau, weil ich dort, wo der Boden mehr vertragen würde, eigentlich für die Anzahl an Schnitten zu wenig Dünger hingebe. Mhm. Und dort, wo ich zwar vielleicht einen Schnitt weniger mache, aber mehr hindünge, der Boden das gar nicht verwerten kann, weil ihm das Wasser ausgeht.
Das heißt, ich dünge dort mehr, wo ich gute Erträge erwarten kann.
Genau, also das ist ein Ziel. Ein weiterer Aspekt, der hier noch hineinspielt in Zeiten der Klimaveränderung, die wir erleben, trockenere Perioden, die wir auch mitmachen, zeigen sehr viele internationale Studien, je vielfältiger, je biodiverser ein Bestand aufgebaut ist, umso ertragssicherer ist er auch. Mhm. Wir haben ja die Situation, dass je intensiver das Grünland genutzt wird, umso weniger Arten kommen mit dieser intensiven Nutzung zurecht. Also das ist ein System von Spezialisten, das sind ausgewählte Arten und die sind natürlich gegenüber externe Einflüsse wie Trockenperioden sehr viel kritischer aufgestellt beziehungsweise leiden hier sehr rasch als wie ein System, was sehr viele unterschiedliche Gesellschaften hat. Ja. Also das ist auch ein Faktor,
der hier mit hineinspielt. Ein Faktor. Jetzt ist es aber so, wenn ich Standorte, die Gunststandorte häufiger schneide, wird die Biodiversität auf diesen Flächen zurückgehen. Aber ich habe ein Futter mit höchster Verdaulichkeit. Ich kann Milch produzieren mit möglichst wenig Kraftfutter. Das ist ja auch ein Ziel
der biologischen Landwirtschaft. Das ist ein ganz wesentliches Ziel.
Und deswegen brauchen wir ja das junge Futter.
Deswegen, und was ganz wichtig ist im Grünland zu verstehen, ist, dass Pflanzengesellschaften eine spezifische Nutzung brauchen. Mhm. Und diese Entwicklung der Pflanzengesellschaften nicht von einem Jahr zum anderen wechselbar ist, sondern diese Pflanzengesellschaften eigentlich über einen stabilen, langen Zeitraum gleich bleiben sollten. Weil das sichert mir auch Stabilität in der Planung, Stabilität am Betrieb, Stabilität im Ertrag.
Damit man das versteht, du meinst damit, wenn ich eine Vielschnittwiese habe, die ich fünfmal mähen will und ich kann sie auch fünfmal mähen, weil es der Standort hergibt, dann braucht diese Fläche einen anderen Pflanzenbestand als eine Fläche, die nur zwei, dreimal geschnitten wird. Und es ist auch nicht möglich, von einem Jahr auf das andere das zu shiften, sondern es braucht die Kontinuität.
Genau. Also das ist eben das ganz Entscheidende. Ich kann nicht aus einer Zweischnittwiese nächste eine Fünfschnittwiese machen oder aus der Fünfschnittwiese eine Zweischnittwiese, sondern ich muss diese Gesellschaft anpassen. Also das muss immer Hand in Hand gehen, weil hier muss die Düngermenge stimmen. Also eine Zweischnittwiese muss sich auch vom Boden her, was die Nährstoffe betrifft, entschleunigen. Also das heißt, die darf ich nicht zu antreiben. Ich habe hier ein gänzlich anderes Artenspektrum, das, wenn ich diese Arten hier öfters oder häufiger schneiden würde, dann gehen mir die mittelfristig ein. Also ich verliere damit dann Gesamtertrag. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, das so zu sehen, ich kann nicht diese Idealwiese haben, die artenreich ist, die hohe Eiweißerträge hat, hohe Energieerträge hat, Gehalte dementsprechend hat. Also das gibt es nicht. Das ist eigentlich eine Unvereinbarkeit. Das ist so ist wie bei der Zucht von Milch auf Fleisch. Entweder züchte ich auf das eine oder das andere.
Gut, und wir wollen auf der Betriebsebene trotzdem eine hohe Biodiversität erreichen und trotzdem höchste Grundfutterqualität erreichen, um die Tiere in ihrer Hochleistungsphase mit diesem jungen Futter versorgen zu können.
Und es ist ja nicht nur so, dass ich dieses Futter der Zweischnittwiese zum Beispiel jetzt nicht in meiner Milchviehhaltung oder wenn ich primär Milchvieh halte, nicht brauchen kann, sondern ich brauche es bei der Jungviehaufzucht hier ein strukturreiches, energiearmes, faserreiches Futter. Brauche ich dir als Tierernährer nicht erklären, Pansenentwicklung und dergleichen.
Ja. Oder auch in der Trockenstehphase.
In der Trockenstehphase,
am Ende der Laktation.
Energie etwas rauszunehmen aus der Ration, genau. Und wir dürfen es auch nicht vergessen, so eine richtig etabliert oder entwickelte Zweischnittwiese ist was anderes, als wie, was oft vielfach gemacht wird durch die Regelungen, ich mähe eine Intensivwiese etwas später und mache nur zwei Schnitte, sondern eine artenreiche Zweischnittwiese ist zum ersten Schnitt im Juni, Juli, je nachdem, welche Höhenlage ich mich befinde, hat die noch grüne Blätter. Dann ist die nicht abgestorben. Das ist kein, so wie man es in der Landwirtschaft bezeichnet, überstandiges Futter, sondern da sind noch grüne Pflanzenteile drinnen und das ist das, was man vielleicht so unter traditionell typischen alten Bergbauernheu kennt noch. Also vom Geruch her Und das wird auch von den Tieren viel lieber gefressen.
Also wenn ich nur eine Schnittzeitauflage mache, du darfst erst mit Juli mähen, dann ist das wahrscheinlich Biodiversität etwas kurz gedacht, könnte man sagen. Weil dann das Futter natürlich auf einer normalen Wiese sozusagen, dann stirbt unten das Futter ab, es wird gelb, also das, es fängt zum Stinken an, ich bringe den Pflanzenbestand um. Das macht keinen Sinn langfristig. Sinn macht es, wenn der Pflanzenbestand auf diese 2-3-Schnitt-Nutzung dann wirklich eingestellt ist und dann hohe Biodiversität, wertvolle Biodiversität.
So ist es, ja. Oder? So ist es, ja. Und wir haben ja auch Situationen oder auch Betriebe, die vielleicht nicht diese Bodenunterschiede haben, wo ich dann eher gleichmäßige, eher in den Gunstlagen ist. Ich denke jetzt an da an diese Alpenvorlandgebiete, wo wir dann viele Gemischbetriebe haben. Aber hier, und da sehe ich es halt auch aufgrund meiner Tätigkeit stark in der Biolandwirtschaft auch, dass wir uns der größte Faktor, der uns einschränkt, ist die Verfügbarkeit des Wirtschaftsdüngers. Also die Nährstoffe, die der Betrieb zur Verfügung stehen. Und wir haben ja da bei uns am Bio-Institut jetzt auch aktuell Versuche angelegt, weil hier immer wieder das Argument kommt, so artenreiche Flächen brauchen diese Extensivstandorte. Wir haben da einen Versuch angelegt, dass in der Vorbewirtschaftung eine Ackerfläche war, eigentlich ein sehr guter Boden. Mhm. Und auch dort konnten wir diese artenreichen Bestände sehr gut ansehen und haben sich auch gut entwickelt. Und die Daten aus dem ersten Versuchsjahr zeigen, dass zwar beispielsweise diese Glatthaferwiese als ein Wiesentypus für so eine extensive zweischnittige Heuwiese im Ertrag um 2 Tonnen geringer war als zum Beispiel eine Vierschnittwiese mit einer dementsprechenden Mischung, wo Reigräser drinnen waren, Knaulkraus und andere Arten, die wir dann 4-mal genutzt haben. Aber auf trotzdem hat diese Zweischnittwiese noch 10 Tonnen Ertrag gebracht auf dem, also auf Flächenleistung pro Hektar.
Brutto war das natürlich im Versuch.
Im Versuch, genau. Mhm. Aber es hat sich gezeigt, dass diese, und hier waren trotzdem auch diese angesäten Arten darin enthalten. Und wir haben diese Wiese dann gar nicht mehr gedüngt im Vergleich zur Vierschnittwiese, die wir dann mit 150 Kilo N über Gülle zu 5 Terminen dann auch versorgt haben. Also hier hat sich schon gezeigt, dass die Unterschiede zwischen 4 und 2 Schnitte gar nicht so groß sind, weil viele Betriebe oft die Angst haben, ich verliere Futtermenge, wenn ich etwas nur 2-mal mähe. Mhm. Aber wir möchten eigentlich da zeigen, dass man gesamtbetrieblich sogar etwas gewinnt, nicht nur Biodiversität, sondern auch, man kann die intensiven Flächen besser mit Nährstoffen versorgen. Also das zeigen auch viele meiner Versuche, dass oft einmal das bessere Düngen der Wiese mehr bringt als vielleicht mal das Nachsehen. Also
auf der Gunstlage.
Auf der Gunstlage, ja, okay, genau.
Gut, und wenn ich, also es geht darum, die Flächen zu suchen am Betrieb, die eher aus der Nutzung etwas zurückgefahren werden können und die anderen, die ich intensiv nutze, oder? Genau. Wenn du jetzt auf einen Betrieb kommst, wie gehst du vor?
Also das Erste ist einmal, ich schaue mir einmal die Hofdoorbilanz an. Also sprich, was hat der Betrieb an Gülle, an Mist jährlich zur Verfügung? Weil damit kann man den Betrieben schon einmal vor Augen führen, schau einmal, deine Wirtschaftsdüngermenge ist begrenzt. Das heißt, du hast gar nicht die Menge, um alle Flächen 3 oder 4-schnittig zu fahren, weil da geht der Dünger aus. Mhm. Also das ist einmal der erste Punkt, wo man dann den Betriebsleiterinnen, den Betriebsleitern das sehr augenscheinlich vorführen kann, wo der begrenzende Faktor ist. Mhm. Dann in einem zweiten Schritt würde man sich einmal die Hofkarte herholen und sich einmal überlegen, wo hast du exponierte Flächen, die vielleicht von der Bewirtschaftung her eh nicht so angenehm zum Fahren sind, weiter entfernt sind, vielleicht ein bisschen hängiger sind. Mhm. Natürlich sind, was, wenn mein Ziel auch ist, möglichst artenreiche Flächen zu entwickeln, werden natürlich nach Süden geneigte, leicht hängige Flächen natürlich dafür besser geeignet, weil auch die schneller abtrocknen und weniger Wasser bedeutet auch immer Wachstum herausnehmen.
Das wären ja eh genau die Böden sein, die ein bisschen seichter vielleicht
genau.
sind.
Oder, ja, genau. Genau, die sind von Natur aus schon aufgrund dieses Reliefs, das wir am Betrieb vorfinden, schon da gegeben. Und hier nutze ich dann Standortgegebenheiten, die der Betrieb mitnimmt oder schon hergibt, nutze ich, um dieses Konzept dann umzusetzen.
Und in welchem Prozentbereich soll ich mir, ich sage, ich habe 100% Grünlandfläche auf meinem Betrieb, bin ich da im Bereich von 5, 10, 15, 20, 25% der Fläche, wo ich zurückfahre und beim auf den anderen, ja, 75, 80?
Das hängt sehr stark von der GV, also vom Tierbesatz ab. Mhm. Wenn ich jetzt in Richtung 1 GVE gehe, dann muss ich sehr viel extensivieren, damit ich den Wirtschaftsdünger zur Verfügung habe, um die 4 oder 3, also die intensiveren Flächen zu versorgen. Mhm. Also es ist immer sehr stark gekoppelt an den Viehbesatz. Okay. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen, nicht zu stark die Viehbesätze gleichhalten und Flächen zupachten, weil hier verdünne ich dann noch mehr Dünger oder wenig Dünger auf noch mehr Fläche. Und da muss man auch als Betrieb in der zukünftigen Überlegung aufpassen, wenig Flächen dazu pachten kann, müsste ich auch Tierbesatz erhöhen, damit ich auch den Wirtschaftsdünger habe.
Also Biobetrieb.
Als Biobetrieb natürlich. Zum Beispiel.
Ja. Beim konventionellen, wo das Konzept ja vielleicht dann auch, ja, kommen wird, ist natürlich der Dünger nicht das Erstlimitierende vielleicht so sehr.
Da ist nicht das Erstlimitierende, da ist es eher der Mehrwert der Biodiversität, der dringend notwendiger ist, also den wir in unserem Ökosystem auch brauchen, weil wir brauchen Habitate für Wildbienen und dergleichen, weil wir die an der Landwirtschaft brauchen als wichtige Bestäuber, vor allem für die ganzen Pflanzen, die, da gehen wir jetzt nicht nur rein im Obstbau, sondern allein die ganzen Körnerleguminosen, wenn zum Beispiel Ackerbohnen oder Erbsen keine Bienen mehr haben oder Hummeln vor allem, also die Hummeln sind die Hauptbestäuber, dann nehmen dort die Erträge ab. Das weiß man auch. Zum Beispiel Kleesamenvermehrung oder Luzernesamenvermehrung. Wenn dort die Hummeln fehlen, dann nehmen die Erträge drastisch ab. Und da braucht man Lebensraum auch für diese.
Jetzt sind wir noch immer bei der Frage, wie viel der Prozent der Fläche ungefähr?
Das geht von 10 und kann bis 50% gehen.
Okay.
Also je nachdem, wie hoch der Tierbesatz ist.
Der intensivere Betrieb, der dünger genug, der ist dann eher bei den 10%, genau, seiner Gesamtgrünlandfläche, nimmt er zurück. Und der im Tierbesatz sehr tief ist, der muss schon auf größeren Schrauben drehen.
Genau, genau. Was aber nicht heißt, dass der, was einen höheren Viehbesatz hat, nicht auch einen größeren Anteil machen kann ja, wenn er aber dieses spezielle Futter, das ja eigentlich von der Qualität her sehr hochwertiges Futter ist, mineralstoffreich, energiearm,
strukturreich
also, und auch ein, und da, wie gesagt, da muss man ein bisschen umdenken, das ist nicht das Futter, was man heute erntet von Flächen, die man aufgrund der Auflage erst zu einem späteren Zeitpunkt mäht, weil das sind meistens in der Vergangenheit auf intensivierte Flächen, die auch mit diesen Pflanzen, sprich Gräsern und Kräutern ausgestattet sind, die dann, wenn sie jetzt erst spät genutzt werden, unten oft nur mehr abgestorbene, tote Blätter haben. Und genau, also das ist keine Qualität. Also das ist nicht das, was man unter einer artenreichen, richtigen Heuwiese versteht. Ja,
genau, bei dir riecht gut. Und genau. Das fressen sie auch gerne.
Das fressen sie sehr gerne, ja.
Und ich denke mir ja oft, sehr intensive Betriebe mischen oft Stroh in die Mischration dazu. Das wäre super.
Das könnte ich selbst am Betrieb anbauen.
Ja, genau. Gut, also man sucht sich diese Flächen. Und was tue ich jetzt auf diesen Flächen, die ich zurückfahre?
Also wichtig ist, wenn ich so schon solche Flächen ausgewählt habe und die passen, dann ist das Entscheidende, mit der Düngung komplett aufzuhören.
Einmal in den ersten Jahren.
In den ersten Jahren komplett Düngung wegzulassen. Dann hängt es davon ab, ist der Bestand eh schon sehr lückig und sehr schütter. Dann kann ich hier ergänzende Einsaaten vornehmen.
Gibt es da Mischungen,
die wertvoll sind? Da gibt es fertige Mischungen, da gibt es am Markt wertvolle, gute Mischungen. Wichtig ist, dass man hier nicht Zuchtsorten verwendet, die wir im Intensivgrünland kennen, sondern dass wir hier Ökotypen, also sprich aus Wildsammlung, also von wilden Flächen gesammelte Pflanzen und Kräuter, also Gräser und Kräuter sammeln, die dann vermehrt werden für die Saatgutproduktion, weil die eine ganz andere Eigenschaft zeigen wie die gezüchteten, weil hier will man ja eher hochwachsende, blattreiche Arten haben und die dann meistens nicht in dorthin passen auf diese Fläche.
Wenn der Pflanze, du hast vorher ein Wort Lückigkeit gesagt, ja, weil das brauche ich, damit ich neue Pflanzen etablieren kann. Wenn ich das nicht habe, was gibt's da für Chancen?
Da kann ich ein Beispiel benennen, wie wir das auf unserem Biobetrieb hier an der HBLFA gemacht haben. Wir haben eine bisherige Vierschnittwiese rückgeführt in eine artenreiche Zweischnittwiese. Wir haben ein Jahr lang nichts mehr gedüngt, die fünfmal gemäht, um eben den Boden zu entschleunigen, um Nährstoffe zu entziehen. im Jahr darauf haben wir dann einen Schnitt noch gemacht und sind nachher mit der Kreiselecke reingefahren, um die Narbe so stark aufzureißen, weil das beobachte ich auch immer, je stärker der Lückenanteil ist, umso eher
kann das Neues etablieren.
Genau, kann die Nachsaat aufkommen. Und das haben wir auch gemacht.
Das macht man dann im August oder wann in der Jahreszeit?
Ja, das hängt je nach, also wir haben sie im Frühjahr gemacht, aber das ist halt, wir sind in einer Region, wo man relativ das ganze Jahr über nicht zu wenig Niederschläge haben bei 1000 Millimeter. Da gibt's andere Regionen, wo es ein bisschen schwierig ist. Da würde ich es eher dann Richtung Spätsommer empfehlen, ja.
Also Ende August, ja.
Genau. Mhm. Wobei es aber bei diesen, wenn es sich wirklich um diese Spezialsaatgut handelt, der Ökotypen, das A jetzt nicht ganz so entscheidend ist, weil diese Samen haben die Fähigkeit, über Jahre im Boden als Vorrat zu liegen. Mhm. Das ist oft bei diesen Pflanzen so programmiert, dass die gar nicht so oft sofort keimen, sondern erst dann, wenn die Bedingungen passen. Mhm. Also das ist ein bisschen anders wie bei den Intensivmischungen, wo man die so vorbehandelt, dass die möglichst rasch keimen, weil wenn ich jetzt eine Kleegras- oder Intensivwiese anbaue, dann will ich ja, dass die sofort grün wird und nicht erst in einem halben Jahr.
Gut, jetzt sagen wir haben im ersten Jahr entzogen, ja, oft gemäht, mhm, dann haben wir im nächsten Jahr aufgerissen,
ja,
eingesät.
Ja.
Wie geht's dann weiter?
Und dann stelle ich diese Fläche auf ein Zweischnittsystem ein. Mhm. Also ich mache den ersten Schnitt.
Früh, spät, wann?
Den ersten Schnitt frühestens Ende Juni.
Frühestens. Juni,
frühestens.
Ja, der erste ist ganz empfindlich, oder?
Genau, weil hier die Pflanzen, die drinnen vorkommen, Arten sind, die in erster Linie zum ersten Aufwuchs Blüten und Samen bilden. Das heißt, diese Flächen, genau, das will ich haben, weil hier auch von Zeit zu Zeit eine natürliche Versamung stattfinden soll, weil diese Wiese sich über Jahrzehnte selbst erhalten soll.
Also Zwischenfrage, wenn ich ein Weidebetrieb bin, könnte ich das als Weide nutzen? Würde ich da auch Spätweiden dann? Wie hätte das empfehlen?
Wenn das, also grundsätzlich ist die Weide, also die artenreichsten Grünlandgesellschaften sind die beweideten Gesellschaften, wenn ich es richtig mache.
Und was kann ich da falsch oder richtig
machen? Hier würde ich empfehlen, eine sehr extensive Beweidung in sehr kurzen Zeitintervallen die Fläche einmal zu beweiden, aber dort muss auch dann, also dort sind Geilstellen dann eher erwünscht, dass ich dort auch, dass die Pflanzen die Möglichkeit haben, dort an den Geilstellen auszuwachsen und abzusamen. Also da muss ich dann auch lange Rastzeiten.
Keine Kurzrasenweide,
sicher keine Kurzrasenweide.
Nicht im Frühling schon, sobald es ergrünt, beweiden, weil das könnte tödlich werden, oder? Für diese.
Das kann, wenn es eine zeitliche Befristung ist, also ich sage es nur für eine Woche geschwind drüber, dann geht das.
Okay.
Aber was wir zum Beispiel gesehen haben, was sehr gut funktioniert, wir haben auch so eine Fläche auf unserem Ackerbaubetrieb in Oberösterreich und da wird die Fläche, der erste Schnitt, gemäht. Und der zweite Aufwuchs wird dann extensiv von Schafen beweidet. Mhm. Und dort haben wir selektives Fressen, haben teilweise auch diesen langsam wirkenden Schafkot, der dann auch als Dünger dann nicht ganz so schlecht dann auch fungiert. Und hier dann auch aber nicht bis zum Boden runternagen lassen, sondern das macht nichts, wenn das so okay, in 10 cm Höhe in den
Winter. Weil das ja teilweise Pflanzen sind, die ja nicht so tief abgegrast werden wollen, oder?
Genau, weil damit die Reserven zu stark geschädigt werden.
Also ein bisschen
werden.
Ist Mobgrazing vielleicht auch ein Weideverfahren, was da ein bisschen reinpassen,
genau,
könnte, oder?
Genau, aber wichtig ist halt auch, dass ich möglichst lange Rastzeiten gebe und dass die Pflanzen halt alle paar Jahre mal die Möglichkeit gehabt haben, auch abzusamen. Mhm. Weil viele der Pflanzen sind oft dann leben nur ein paar Jahre und sind auf eine Versamung angewiesen, dass dann eine neue sich entwickeln kann.
Gut, jetzt waren wir ein bisschen bei der Weide, jetzt gehen wir wieder zu der Schnittnutzung zurück. Also wir mähen den ersten Aufwuchs ja nicht zu früh. Mhm. Und wie schaut es dann mit dem zweiten Aufwuchs? Der ist dann am Ende, oder?
Der zweite ist dann irgendwann im September, also so, wo man dann vielleicht so zwischen dritten und vierten Schnitt auf den Intensivflächen. Und
Nachweide wäre dann auch Thema möglich, theoretisch,
das ist so gefährlich. Nach dem Schnitt würde ich keine Weide mehr machen, weil das für die Arten, die da drin wachsen, zu intensiv schon wieder ist.
Mhm. Mhm. Zweimal ist das obere.
Dann, das kommt natürlich auch darauf an, bin ich mit dieser Fläche im Salzburger Flachgau zum Beispiel, wo ich 1500 mm Jahresniederschlag habe, dann werden solche Extensivwiesen vielleicht sogar noch eine Nachweide vertragen. Mhm. Bin ich auf einem Standort, der, also das muss man, wichtig ist halt auch, aber das ist immer im Grünland so, ich muss diese Bestände auch beobachten und zuschauen, wie sie sich verhalten, wie sie sich entwickeln. Sie zeigen mir eh vor, das ist genauso wie bei der Düngung. Wenn ich merke, dass das Grasgerüst schwächer wird, dann gebe ich so einer Zweischnittwiese im Herbst einmal 10, 15 Kubikmeter Rottemist hin. Mhm. Aber nicht jährlich, weil sonst würde ich nur das Gras mehr stärken und die Kräuter. Mhm. Dann habe ich dann
haben
nur
die
mehr.
Kräuter keine Luft mehr
genau,
zum Wachsen und
genau,
einen Unterdruck.
Genau.
Wie ist es mit der Schnitthöhe? Ich würde sagen, als Laie würde ich sagen, ja, nicht tief machen.
Genau. Genau, also da würde ich auch eher im Bereich 7 bis 10 cm meine Schnitthöhe ansetzen, von der Schnitttiefe her. Mhm. Weil ich ja vorrangig das heuen werde. Mhm. Und natürlich, je besser das vom Boden wegliegt, wird das auch schöner trocken. Diese Pflanzen halt auch sehr empfindlich reagieren, wenn sie sehr viel verlieren und dann für den Wiederaustrieb einfach so ewig lang brauchen und ich dann wahrscheinlich auch in langfristig dann wieder die Gräser zu stark fördern würde, weil die sich leichter tun.
Wenn ich das dann schneide und heue, muss ich natürlich sehr sanft mit diesem Futter umgehen, damit ich möglichst wenig Blattverluste habe, weil das ist natürlich dann schon ein kräuterreicher, ja, blattreicher Pflanzenbestand, ja, und den möchte ich natürlich dann schon bis die Tiere wieder bringen, weil das ist ja das Wertvolle.
Ist
oder?
Aber natürlich schon jetzt nicht so schwierig zu trocknen, weil er nicht so dicht steht, mhm, und ich sehr viel lange Strukturen habe, also durch die Gräser.
Okay.
Aber natürlich wäre es auch sinnvoll, zuerst einmal stark keine fahren mit den Kreiselwerkzeugen und dann deswegen auch, es schadet nichts, wenn unten durch die Stoppeln, mhm, ein bisschen ein Luftpolster ist, dass die Luftzirkulation, die Trocknung dann dieses Futters dann besser vor sich
und
geht.
Und theoretisch könnt ihr von dem sozusagen das, was dann im Stad abfällt, das könnt ihr wieder zum Nachsehen
das,
ein bisschen
das sogar verwenden, richtige, oder? Also wenn das jetzt
richtiger wertvolle ist.
Wenn das jetzt in Richtung Anfang, Mitte Juli erst gemäht ist, dann habe ich im Stadel dann wirklich diese früher beschriebenen Heublumen, mhm, weil da ist dann wirklich Samen drinnen. Vom Intensivfutter habe ich meistens irgendwie Bröckelverluste von den Blättern. Das sind keine Heublumen mehr, das ist eher eine nährstoffreiche, ja, Grünland-Futtermischung. Aber dort hätte ich Samen, die ich dann wieder ausbringen könnte. Ja.
Gut, dann in der Düngung bleibe ich sehr tief auf diesen Flächen, oder? Ab und zu, ich beobachte,
genau,
und dünge wieder. Ich lasse überweiden, da wird ja eh gedüngt.
Genau.
Dann habe ich eigentlich einen stabilen Pflanzenbestand. Und den Dünger, den ich da spare, den gebe ich auf die intensiven Flächen.
Genau.
Und bei den intensiven Flächen mache ich genau das, was wir halt empfehlen.
Genau.
Häufig düngen, gut düngen,
ja,
intensiver nutzen. Und
genau,
super energiereiches Futter für die,
genau,
Milchkühe in der Laktation,
genau,
zu produzieren, zum Beispiel.
Genau, mhm, genau. Also, deswegen abgestufte Grünlandnutzung bedeutet nicht ausschließlich die Förderung von artenreichen Zweischnittwiesen, sondern das ist ein Gesamtkonzept, das berücksichtigt, dass der Betrieb wirtschaftlich auch betrieben werden soll und dass wir gerade in der Biolandwirtschaft auf ein energiereiches, eiweißreiches Grundfutter angewiesen sind, weil Kraftfutter teuer ist und weil wir Kraftfutter sowieso in einem geringeren Ausmaß einsetzen wollen. Mhm. Also das heißt, abgestufte Grünlandnutzung ist ein System, wo ich das Intensive genauso brauche wie das Extensive. Mhm. Also das heißt, ich mache nicht das eine oder das andere, sondern ich mache beides. Also, mhm, das ist eben das Entscheidende und Wichtige. Und somit erreiche ich gesamtbetrieblich eine hohe Vielfalt.
Hohe Vielfalt und gleichzeitig auch einen resilienten Betrieb, der wirtschaftlich gut dasteht.
Und auch stabiler ist, weil die Zweischnittwiese in einem extrem trockenen Jahr mir im Ertrag nicht so deutlich abfällt wie diese Vierschnittwiese, die deutlich mehr oder viel mehr Wasser benötigt. Mhm. Also, mhm, das kommt auch noch, oder das wäre auch noch ein weiterer Aspekt, der hier dann hineinfällt.
Gut, wenn ich mich zu diesem Thema informieren will, was kann ich machen?
Zu diesem Thema gibt's, sind sehr viele Beraterinnen und Berater in Österreich auf dem Gebiet geschult, vor allem im Bereich der Bioberatung. Mhm. Also in den Bundesländern haben wir ja, also in jedem Bundesland Bio-Grünland Beraterinnen und Berater. Die bieten solche Hofberatungen auch als Konzept an und unterstützen Betriebe auch damit. Wir haben einige
Broschüren
dazu entwickelt, geschrieben. Natürlich sind da immer wieder Fachartikel und in der Außenwirksamkeit versuchen wir das auch über Vortragstage und Seminare den Bäuerinnen und Bauern auch zu vermitteln. Und hier merkt man aber schon mit den Jahren, also die ich draußen in der Praxis erlebe, dass die Empfänglichkeit für dieses Thema zunimmt.
Okay. Ja, das ist...
Ist erfreulich, ja.
Sehr erfreulich. Und dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken für deine Arbeit, auch im Team. Auch die Forschungstätigkeiten im Bio-Institut, die dazu laufen, sind sehr, sehr wertvoll. Und wir freuen uns auf weitere interessante Ergebnisse aus euren Bereichen. Und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal dabei sind bei AgrarScience Wissen Kompakt, der Haberl-Erfahrer und bei Gumpenstein. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raumwerk Gumpenstein.